Gegen die beabsichtigte Verschärfung des baden-württembergischen Versammlungsgesetzes hatte es zahlreiche Proteste gegeben. Nach den zahlreichen Demonstrationen und der juristischen Niederlage des bayerischen Versammlungsgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht blieb eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes in Baden-Württemberg erst einmal aus. Aber relativ unbemerkt wurde nebenbei das Polizeigesetz neu geregelt. Radio Dreieckland hat das Gesetz, wie gesagt, in den letzten Tagen besonders Philipp mehrmals angeschnitten. Die Grünen haben angekündigt, es im Falle einer Regierungsbeteiligung revidieren zu wollen. Mal schauen, ob das dann wirklich der Fall wäre. Ja, und jetzt ist Angela bei mir, die ein bisschen dazu was erzählen wird. Angela, als Lehre aus dem Nationalsozialismus sollte es in Deutschland bisher eigentlich ein striktes Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten geben. Wie geht das jetzt 2008 neu geregelte und 2009 gab es da noch ein paar Änderungen im Polizeigesetz? Wie geht dieses Polizeigesetz damit um?
Da hat sich tatsächlich was geändert. Dieses strikte Trennungsgebot wird durch das aktuelle Polizeigesetz Baden-Württemberg in der Tat ein Stück weit aufgeweicht. Es gibt an verschiedenen Stellen Regelungen, die eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Verfassungsschutz regeln und Möglichkeiten einräumen, dass beispielsweise Datenaustausch stattfindet und dergleichen mehr, was bislang nicht möglich war und was ich persönlich für mehr als bedenklich halte.
Also es gibt auch gemeinsame Projektdateien extra, zum Beispiel damals für den NATO-Gipfel von Verfassungsschutz, ja, und Polizei. Immer öfter arbeiten Sicherheitsbehörden auch grenzüberschreitend zusammen. Was sagt das geänderte Polizeigesetz zur Datenweitergabe so ein bisschen auch grenzüberschreitend europaweit?
Also ich denke gerade, wir hatten gerade das Beispiel der Spitzeleinsätze, Simon Brommer als Stichwort. Und da hatten wir das ja schon, dass tatsächlich auch Spitzel grenzüberschreitend eingesetzt werden. Es gibt Erkenntnisse darauf, dass Simon Brommer, soweit ich weiß, glaube ich, am Grenzcamp irgendwo teilgenommen hat. Wir wissen, dass englische Polizeispitzel in Baden-Württemberg, konkret auch in Freiburg, aktiv waren. Es gibt schon seit längerem Bestrebungen auf der Ebene, was zu regeln, auf der Ebene Möglichkeiten zu schaffen. Da ist nicht nur das Landespolizeigesetz Baden-Württemberg jetzt zu nennen, sondern da gibt es darüber rausgehend weitergehende Regelungen, Verträge, Abkommen, Memorandums of Understanding nennen die sich, glaube ich. Also es gibt sehr viele Versuche, da eine rechtliche Möglichkeit zu schaffen, wobei ich doch immer noch sagen möchte, dass wir uns hier in einer großen Grauzone befinden. Trotz alledem möchte ich vielleicht auch noch mal kurz kleines Beispiel aus dem NATO-Gipfelbereich erwähnen. Wir hatten damals eine ganze Menge Ausreiseverbote, die allerdings von der Bundespolizei verhängt wurden. Die wurden zum allergrößten Teil von den Verwaltungsgerichten für rechtswidrig erklärt, mit der Folge, dass die Personen, die ursprünglich davon betroffen waren, eigentlich hätten nach Frankreich ausreisen dürfen. Und dann ist Folgendes passiert, dass dann tatsächlich direkt an der Grenze die deutsche Bundespolizei entsprechende Informationen an die französischen Kollegen weitergegeben hat, mit der Folge, dass die französischen Grenzer dann schlicht und einfach den Leuten die Einreise nach Frankreich verweigert haben. Da fand ganz konkret so eine Art von Datenaustausch statt. Allerdings, wie gesagt, hier Bereich Bundespolizei hat jetzt mit dem Landespolizeigesetz nichts zu tun. Aber wir haben das, wir gehen da, müssen da sozusagen täglich damit umgehen.
Ja, wir haben in den letzten Tagen von der sogenannten Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität hier bei Radio Dreieckland ein bisschen berichtet. Da gab es verschiedene Auffassungen. Der Landesdatenschutzbeauftragte ging von 10.000 Menschen ein, die da in Baden-Württemberg drin stehen in dieser Datei. Uli Skerl, der innenpolitische Sprecher der Grünen, von 16.000 Menschen. Jetzt es ist ja jetzt schon eine ziemliche Datensammelwut und es wird wohl auch teilweise weitergegeben, diese Daten. Jetzt gibt es ja oft eigentlich die Vorgabe, dass Daten von Personen nur 2 Jahre gespeichert werden sollen nach irgendwie einem Fall. Ist das irgendwie bei dieser ganzen Weitergabe von Daten, kann das überhaupt noch gegeben sein, dass Personen, die da auffällig geworden sind, auch wenn sie dann 2 Jahre nicht mehr auffällig geworden sind, überhaupt irgendwie auch mal rauskommen aus diesen ganzen Daten?
Theoretisch ja. Zumindest sehen die entsprechenden Regelungen das vor, dass die Daten dann irgendwann mal tatsächlich wieder gelöscht werden in den Dateien. Praktisch ist es aber tatsächlich so, dass ich immer wieder regelrecht erschüttert bin. Erstens mal, was überhaupt für Daten gespeichert werden und zum anderen, wie lang die dann tatsächlich gespeichert werden. Meine Erfahrung ist die, dass die Polizei nun wirklich ihre Grenzen nach oben so weit als möglich ausschöpft und es tatsächlich dann immer wieder einfach auch in Anführungszeichen vergessen wird, irgendwelche Dateien zu löschen. Interessant ist aber, es kommt dann häufig vor, wenn jemand dann anfängt zu klagen und einen Auskunftsanspruch versucht durchzusetzen, der von der Polizei nicht bedient werden will, dann kommt es relativ häufig so weit, dass dann die Daten ganz schnell gelöscht werden, um dann eben keine Auskunft mehr erteilen zu müssen. Also Fakt ist, dass immer wiederum in einem großen Graubereich. Ich kann an der Stelle eigentlich nur darauf hinweisen und nur dringend empfehlen, dass jeder und jede, der die meint, möglicherweise von einer Datenspeicherung betroffen zu sein, regelmäßig Auskunft einholt bei den entsprechenden Stellen, um einen Überblick zu haben, was denn tatsächlich gespeichert ist, beziehungsweise dann eben auch zu bewirken, dass die Polizei von sich aus immer wieder mal in ihre Dateien reingucken muss und dann möglicherweise von sich aus irgendwelche Daten löscht.
Und dies kann Mensch zum Beispiel auf der Homepage www.datenschmutz.de tun. Da gibt es dann auch einen Generator für Auskunftsersuchen, wo Mensch dann verschiedene Auskunftsanträge an die verschiedenen Stellen schicken kann. Nicht nur von angeblich potenziellen Straftäterinnen werden ja Daten erhoben, sondern auch von vielen weiteren Personen. Kannst du sagen, wer von solchen von dieser Aufnahme von Daten alles betroffen sein kann?
Also ich nenne jetzt mal, was für uns wahrscheinlich am interessantesten sein dürfte, die sogenannten Kontaktpersonen. Vielleicht jetzt, wenn wir uns wieder auf das Landespolizeigesetz Baden-Württemberg zurückziehen, das ist da zur Gefahrenabwehr, das heißt also zunächst mal nicht zur konkreten Ermittlung von Straftaten. Dafür haben wir die Strafprozessordnung. Die Polizei kann im Bereich der Gefahrenabwehr, also in der davor verlagerten Strafverfolgung, nenne ich es jetzt einfach mal, kann die Polizei Daten erheben und eben nicht nur gegen Personen, von denen sie annimmt, dass diese möglicherweise Straftaten begehen werden, sondern tatsächlich auch über Kontaktpersonen. Das ist keine neue Vorschrift, die haben wir schon relativ lang im Polizeigesetz, wobei man da tatsächlich dazu sagen muss, eine Datenerhebung ist natürlich ein ganz massiver Einschnitt in das Recht der persönlichen Selbstbestimmung, informationellen Selbstbestimmung und sollte natürlich insofern insbesondere bei Kontaktpersonen sehr, sehr vorsichtig gehandhabt werden. Ich möchte noch mal kurz auf das Beispiel des Spitzeleinsatzes zurückgreifen. Da muss man definitiv davon ausgehen, dass überwiegend Kontaktpersonen betroffen waren. Wir hatten es ja eben schon davon, dass eigentlich nicht wirklich Anhaltspunkte für die Begehung konkreter Straftaten und Planung konkreter Straftaten im Raum war. Zumindest habe ich jetzt bislang von Seiten des Innenministeriums nichts anderes gehört. Aber das heißt, dass eigentlich überwiegend unverdächtige Kontaktpersonen von diesem Spitzeleinsatz betroffen gewesen sind. Es gab Anfang der 90er Jahre unter anderem in Freiburg auch schon mal einen größeren Spitzeleinsatz, der dann im Nachhinein doch weitgehend von den Verwaltungsgerichten als rechtswidrig erachtet wurde. Und da wurde in verschiedenen Verfahren tatsächlich auch konkret auf die Ausspitzelung einer Kontaktperson eingegangen und diese Ausspitzelung für rechtswidrig erachtet, aus verschiedenen Gründen. Man muss natürlich dazu sagen, bis man an den Punkt irgendwann mal kommt, eine Rechtswidrigkeit festzustellen, sind schon so und so viele Daten erhoben worden, möglicherweise weiterverarbeitet worden. Das heißt, es nützt der Person tatsächlich eigentlich relativ wenig.
Du hast jetzt schon die Praxis angesprochen, verdeckte Ermittler einzusetzen. Da gibt es im Polizeigesetz einen eigenen Paragraph. Ist der neu oder gibt es den?
Nein, also der Einsatz verdeckter Ermittler war bislang auch schon möglich. Ja, insofern ist es nichts Neues, dass es sowas gibt. Mein Eindruck ist, dass die Polizei sich natürlich bemüht, die Möglichkeiten, verdeckte Ermittler einzusetzen, deutlich auszuweiten und dann tatsächlich auch möglicherweise verstärkt diese verdeckten Ermittler einsetzt. Also ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, Anfang der 90er Jahre hat man eben mal einen etwas größeren, ich nenne es mal Skandal fast schon, als sowohl in Tübingen als auch in Freiburg verdeckte Ermittler aufgeflogen sind. Ich habe jetzt wirklich jahrelang nichts mehr Konkretes gehört, bis eben jetzt aktuell wieder aus dem Jahr 2009, Stichwort wieder Simon Brummer in Heidelberg. Das zeigt, dass offensichtlich die Polizei also einen verstärkten Bedarf in Anführungszeichen sieht, da wieder entsprechend aktiv zu werden.
Immer wieder heißt es bei Maßnahmen im Polizeigesetz, dass diese möglich sind, sofern sie zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person erforderlich sind. Erst einmal klingen diese Voraussetzungen zum Beispiel für eine Überwachung oder einen Datenabgleich mit anderen Stellen ja ziemlich schwer zu erfüllen. Wie schätzt du die Handhabung dieser Bedingungen in der Realität ein?
Ja, in der Tat, die Formulierung hört sich zunächst mal so an, als ob zumindest mal in unserem Bereich, also ich sag mal Bereich der linken Szene, es eigentlich nicht so relativ leicht möglich sein sollte, verdeckte Ermittler einzusetzen. Nur offensichtlich sieht die Polizei das anders. Das kann man also in verschiedene Richtungen interpretieren. Entweder, dass die Polizei diese Begriffe doch sehr, sehr großzügig auslegt oder aber, dass die tatsächlich ein entsprechendes Gefahrenpotenzial ausgehend von der linken Szene sehen.
Im Paragraph 22 des Polizeigesetzes geht es um besondere Mittel der Datenerhebung. Was muss ich darunter verstehen?
Besondere Mittel, ja, es ist schwierig, das so auf einen Blick zu sagen. Besondere Mittel können sein eben Observationen, verdeckte Anfertigung von Fotos, also Lichtbildern und Bildaufzeichnungen, Abhörung des nicht gesprochenen Worts und eben Anfertigung von Bewegungsprofilen und diese verdeckten Ermittler sind darin geregelt. Man könnte ein Stück weit sagen, wobei das so nicht stimmt, dass die Polizei sich letztendlich geheimdienstlicher Mittel bedient, um ihrer Aufgabe, nämlich der Gefahrenabwehr, näher zu kommen. Man könnte es verstehen, auch wieder als Aufweichung des Trennungsgebotes zwischen Geheimdiensten und der Polizei. Dem ist natürlich nicht so. Ne? Das Trennungsgebot ist zumindest nach dieser Vorschrift durchaus erfüllt. Es heißt nur, dass die Polizei sich eben spezieller Mittel, nämlich verdeckter Ermittlungen, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, bedienen kann, um entsprechend ihr Ziel zu erreichen.
Und bei diesen verdeckten Ermittlungen, da beinhaltet auch Telefonabhörungen und auch ja, Wohnungsobservationen. Und das ist auch neu geregelt in diesem Polizeigesetz. Das gab es wohl vorher nicht, war zumindest nicht so geregelt. Angela Ulrich Goll von der FDP, der Justizminister, bezeichnete dieses Gesetz als einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit. Abschließend von dir, wie beurteilst du diesen Kompromiss, der damals von CDU und FDP geschlossen wurde?
Wenn diese Aussage so gefallen ist, was ich durchaus annehme, dann weiß ich mal wieder, warum ich nicht FDP-Mitglied bin. Ich sehe das natürlich völlig anders. Ich halte das Polizeigesetz für eine massive Ausweitung der Möglichkeit, der polizeilichen Möglichkeiten in Bürgerrechte einzugreifen. Wir haben eine ganz extreme Ausdehnung von Überwachungsmöglichkeiten, von ja, Eingriffsmöglichkeiten in persönliche Rechte, die ich für, ich sag's mal, mehr als problematisch halte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es schaffen könnten, da zumindest einiges davon wieder zurückzudrehen. Vermutlich wird es nicht nach einem Regierungswechsel einfach passieren, sondern es wird sicher auch nötig sein, dass Einzelpersonen individuell versuchen, auf gerichtlichem Wege gegen die Maßnahmen vorzugehen, um so viele Gerichtsentscheidungen wie möglich zu erreichen, dass bestimmte Maßnahmen einfach rechtswidrig sind, in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann an der polizeilichen Praxis was ändern wird.